Herzlich willkommen zu Die Woche, der Pfefferminzia-Podcast für Versicherungshelden. Mein Name ist Karin Schmidt.
Und ich bin Andreas Harms. Hallo.
Jede Woche gibt es hier von der Redaktion was auf die Ohren.
Hier kommen die wichtigsten Themen der Woche, die unsere Branche und uns bewegt haben. Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 172 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 15. März 2024 und diese Themen haben wir heute für Sie.
Im Schmalltalk sprechen wir über aktuelle Entwicklungen in der Baufinanzierung.
Außerdem haben wir uns mit Thomas Richter, Hauptgeschäftsführer beim Investmentverband BVI, über die Rentenreformideen der Bundesregierung unterhalten.
Und in den News der Woche reagiert die Generali auf die Kostenkritik der BaFin. Die Versicherer sehen Licht und Schatten beim frisch verabschiedeten AI Act der EU. Ein Gebäudeversicherer wird nach der Flut im Ahrtal zur Zahlung von Wohnmobil-Mietkosten verknackt. Und die Grünen wollen Finfluencern an den Werbekragen.
Aber erst...
Aus der Redaktion haben wir jetzt den Schmolltalk für Sie.
Herzlich willkommen beim Schmolltalk.
Hallo again. So, Scholle.
Ja.
Wir sind mal wieder mitten in der Heftproduktion des Heftes 2.
Ist immer wieder verblüffend.
Ne? Ist immer wieder verblüffend, kommt irgendwie immer wieder, genau. Der April-Ausgabe unseres Pfefferminzia-Printheftes, genau. Und da haben wir natürlich wieder ganz viele tolle, spannende Themen am Start.
Aber nur.
Genau. Und da werden wir jetzt ein bisschen kurz drauf eingehen, wie so das Themenspektrum ist und dann uns einem mal ein bisschen näher widmen, das du nämlich gerade auf dem Tisch hast. Aber wir wollen noch nicht alles verraten. So, was schauen wir uns denn an? Wir haben zum Beispiel das Thema Nachversicherungsgarantien in der Berufsunfähigkeitsversicherung. Da geht es nämlich darum, dass viele junge Leute, Akademiker und so ja eine Berufsunfähigkeitsversicherung oft jung abschließen mit einer Rentenhöhe, die dann aber doch recht schnell nicht mehr passen kann, sobald sie den ersten oder zweiten Beförderungssprung hinter sich haben.
Und fett verdienen, ne?
Und dann plötzlich fett verdienen oder fetter, als sie gedacht haben.
Genau.
Und da ist dann nämlich wichtig, dass der Berufsunfähigkeitsversicherer entsprechend gute Nachversicherungsgarantien bietet, damit man die Rente eben anpassen kann an die neuen Gegebenheiten.
Das heißt, die können das dann erhöhen, ohne nochmal auf den heißen Stuhl zu müssen und Fragen beantworten, oder?
Genau, ohne Gesundheitsprüfung, dass dann einfach die Rente angepasst werden kann. Da gibt es oft bestimmte Anlässe, wo man das machen kann, eben Heirat, Geburt eines Kindes oder so. Aber es gibt eben auch Versicherer, die bieten das anlasslos an. Und um wie viel es dann mitunter nach oben gehen kann, hat sich unser Autor Jens Lehmann mal angeschaut. Und das wird eben eine Geschichte in dem nächsten Heft sein. Und sehr interessant, wie ich finde. Da hat sich nämlich einiges getan. Also die Versicherer sind da durchaus kundenfreundlich unterwegs.
Endlich mal gute Nachrichten für die Jugend.
So sie denn arbeiten will.
Ja.
Da gibt es ja mitunter, wie war das, 20 Stunden?
Ja.
Alles
ja.
Mehr ist irgendwie Qual, ja. Quälerei.
Kann doch nicht jeder so bekloppt sein wie wir.
Ja, ja. Nein, wir werden mal sehen, wie sich das eingroovt. Ich bin gespannt. Wir wollen jetzt ja auch nicht die Jugend bashen.
Nein, um Gottes Willen.
Nein, das
nein,
wollen
wir. Nein. Was war eigentlich dieses Arbeit, von dem du da redest? Verstehe ich nicht.
Ah, genau. Ja, was haben wir noch für Themen? Wir haben unter anderem, du hast dir angeschaut, ein neues Investment-Vehikel, schönes Wort, den LTIF.
Ja.
Erklär doch mal kurz, was ist das denn?
Das heißt,
ganz kurz.
Ja, das heißt ausgesprochen, ich muss mal gucken, Mensch, European Long-Term Investment Fund heißt LTIF. Das heißt, das sind europaweit investierende langfristige Investment-Vehikel.
Sag ich ja.
Die... genau, die abseits der Börse investieren, also direkt in Unternehmen, direkt in irgendwelche Brücken, direkt in irgendwelche, ich hätte es fast gesagt, Kernkraftwerke, nein, Windparks oder so, oder Solar oder so. Und da liegt das Geld halt sehr, sehr, sehr lange drin, kann aber eben auch in Ruhe arbeiten. Und das sind wirklich schöne Sachen, um sich mal auch was anderes reinzuholen und nicht immer nur Aktien oder Deckungsstock.
Sehr gut.
Ja.
Also, wer genau wissen will, wie die Dinger funktionieren, einfach mal ins nächste Heft schauen. Dann haben wir unter anderem noch das Thema wertvolle Gegenstände und wie die denn in der Hausratversicherung so versichert sind. Da gibt es ja, gerade beim Bargeld sind die Leute, glaube ich, durchaus überrascht dann, dass die Versicherung das deckelt, wie viel denn da versichert ist. Ich glaube, so bei 2.500 ist so der Standard.
Ja, das hatte
ich mal. Wenn du dann die Leute hast, die das Geld lieber unter das Kopfkissen legen, als auf die Bank tragen, dann, wenn da ein Dieb unterwegs ist und das klaut, dann gucken sie in der Röhre. Das ist also nicht so gut. Aber es geht natürlich auch um andere wertvolle Gegenstände, wo sich vielleicht dann eben auch eine eigene Versicherung eher lohnt. Und da ist René Weihrauch, hat sich da die Geschichte mal angeschaut. Ja, und um es jetzt nicht zu lang zu machen, wir haben außerdem noch einen Erfahrungsbericht von Mario Strehl, Versicherungsmakler, der sich mal die digitale Rentenübersicht so ein bisschen vorgenommen hat.
Ja.
Und geschaut hat, wie
der Arme.
Cool ist das denn?
Furchtlos.
Ist das denn jetzt ein richtig cooles Beratungstool, um Leute aufzuklären, oder ist es eher eine Art Rohrkrepierer? Aber wir verraten jetzt noch nicht, wie sein Ergebnis lautet. Da müssen Sie schauen ins nächste Heft schauen. Mhm. Genau. Und das Thema, über das wir uns aber jetzt ein bisschen ausführlicher unterhalten wollen, ist die Baufinanzierung.
Hm.
Die hat nämlich der liebe Scholli hier auf dem Tisch.
Ecke.
Und erklärt uns jetzt mal kurz so ein paar Einsichten, die er bei der Recherche schon gewonnen hat. Du bist ja noch nicht fertig mit dem Textschreiben, aber nee. Du hast schon recherchiert.
Welcher Journalist hat jemals pünktlich abgegeben?
Genau. Wir haben nämlich noch so 3 Wochen in der Produktion. Das wird also erst so in 2 Wochen ist der Text fertig.
Genau. So ein Text braucht auch ein bisschen Ruhe.
Natürlich.
Genau, um reifen zu können. Nein, genau. Ich habe mit ein paar Leuten gesprochen aus der Baufi-Branche. Und das ist jetzt nichts für Krawallsucher, denn die haben tatsächlich Gutes zu berichten. Das ist wirklich schön. Und denn nach dem ersten Schock, nach dem Zinsschock 2022, der übrigens gar nicht so viel mit dem Leitzins zu tun hatte, sondern tatsächlich mit dem Renditeanstieg bei Bundesanleihen und mit der Inflation und so. Mhm, nach diesem ersten Schock hat sich jetzt einiges eingependelt.
Okay.
Natürlich ist das ja erstmal so, wenn der Preis explodiert und wir reden hier über Zinssätze von 1 auf 3,5%, dann bricht erstmal die Nachfrage ein. Das ist hier auch passiert. Die Nachfrage nach Baukrediten, nach Immobilienkrediten ist erstmal gesunken. Und wenn aber die Finanzkraft der Menschen sinkt, müssen natürlich auch die Immobilienpreise sinken. Das heißt, die Hauspreise sind auch gesunken. Das haben wir alles so ein bisschen gemerkt. Und was jetzt aber
ist das nicht schön, wie der Markt funktioniert, wenn man ihn lässt?
Toll, ne? Das ist wirklich, das ist Volkswirtschaftslehre und Betriebswirtschaftslehre in Reinkultur. Also es haut genau hin.
Par excellence.
Ja, da haben wir die Angebots- und Nachfragekurve und irgendwo schneiden die sich.
Ja.
Und das sieht jetzt so aus. Gegen Ende 2023 sind die Zinsen wieder ein kleines bisschen zurückgekommen. Ich habe hier gerade den Chart vor der Nase von ungefähr 4,5 auf 3,6 so runter. Das ist wieder ein ganz ordentlicher Zinsverfall.
Mhm.
Und das trifft auf einen abgekühlten Häusermarkt. Und das ist tatsächlich eine sehr schöne Mischung, wie mir alle bestätigt haben. Denn die Zinsen bei 1% Bauzinsen, das war auch bekloppt. Also das war kein normaler Markt. Also es ist das, was sich Mario Draghi vielleicht unter einem Markt vorgestellt hat, der ehemalige EZB-Chef. Aber gesund war das nicht. Und jetzt wirken alle tatsächlich recht entspannt. Also es geht auch nicht mehr jede Bruchbude weg. Also die Käufer können sich ein Haus tatsächlich mal mehrere Wochen angucken, ohne dass es andere Leute gleich wieder kaufen.
Und bar bezahlen.
Und bar bezahlen, genau. Also das war ja ein Markt, da war ja so ein Ding nach 3 Tagen weg. Das ist nicht mehr der Fall. Das heißt, man kann wieder genau hingucken, man kann sich mal einen Energieausweis in Ruhe angucken. Energieschleudern haben derbe an Wert verloren durch die Energie. Krise und die einige neuen Regelungen, da pendelt sich wirklich was ein und jetzt steigt auch die Nachfrage nach Immobilienkrediten wieder. Also es ruckelt sich alles ein bisschen zurecht, das sind wirklich gute Nachrichten.
Okay.
Aber man kriegt so ein Ding eben nicht mehr für 1% und wahrscheinlich auch nicht nächstes Jahr. Aber es wirkt alles recht gesund.
Ja, schön. Das ist doch mal was.
Ja, das sind einfach
gesunde Märkte sind gute
Märkte. Ja. Und das ist mal, boah, ich suche ja eigentlich immer Krawall und schlechte Nachrichten. Das habe ich hier leider nicht gefunden.
Es ist doch auch schön, wenn die Welt mal gut ist.
Genau.
Das sind einfach die Welt ist doch so suboptimal, sag ich. Ich hätte jetzt auch ein härteres Wort sagen können. Nein. Suboptimal im Moment, um mal beim Volkswirtschaftsdeutsch zu bleiben. Da freuen wir uns, dass es immerhin an den Baufinanzierungsmärkten wieder einigermaßen stimmt.
Ja, der Eindruck drängt sich wirklich auf.
Super. Ja. Und das soll es für heute auch mal schon mal gewesen sein mit dem Schmalltalk. Mhm. Kurz und knapp. Aber ist ja auch mal schön.
Genau. Wir müssen ja auch nicht ständig so schwafeln.
Nein.
Also, kommen wir zum nächsten Punkt.
Werbung. Sie versichern Beamte? Dann kommen Sie am mehrfach ausgezeichneten Beihilfekonzept der R&V Krankenversicherung nicht vorbei. Mit seinem flexiblen und leistungsstarken Gesundheitsschutz ist es für Versicherungsmakler erste Wahl. Die drei Tarifvarianten Beihilfe Classic, Beihilfe Komfort und Premium gibt es mit unterschiedlichen Preis- und Leistungsniveaus. Versicherte profitieren außerdem von digitalen und modernen Gesundheitsservices inklusive Zugang zur Telemedizin. Mit der R&V als Gesundheitspartner positionieren Sie sich damit als Makler, der seinen Kunden unkompliziert und zeitnah Zugang zu erstklassiger Gesundheitsversorgung ermöglicht. Erfahren Sie mehr auf makler-gesundheit.de/Beihilfe.
Im Gespräch. Die Bundesregierung will über ihr Rentenpaket 2 das Rentenniveau für lange Zeit nach unten begrenzen. Dafür soll nun das Generationenkapital definitiv kommen, gemanagt vom Atomfonds Kenfo. Außerdem liegen noch eine Altersvorsorgereform und ein demografisches Problem in der Luft. Wie sieht eigentlich die Investmentbranche das Ganze? Thomas Richter ist Hauptgeschäftsführer beim Investmentverband BVI und somit sehr nah am Geschehen in Berlin. Jetzt erklärt er uns unter anderem die Lage dort, die Sache mit der lebenslangen Leibrente und seine Vorstellung von einem demografiesicheren Rentensystem. Hallo Herr Richter, schön, Sie wieder bei uns zu haben. Herr Richter, aus aktuellem Anlass, am Dienstag vergangene Woche haben ja Herr Heil und Herr Lindner das Generationenkapital vorgestellt. Es soll nur wirklich kommen. Freuen Sie sich genauso wie ich?
Naja, ich freue mich ein bisschen. Also die Freude wäre größer, wenn statt des Generationenkapitals der Vorläufer, nämlich die Aktienrente, beschlossen worden wäre. Mhm. Eigentlich wollte die FDP ja eine Aktienrente einführen. Das bedeutet, das wäre die Altersvorsorge nach dem schwedischen Modell gewesen. Aus dem Rentenbeitrag wäre etwas abgezwackt worden auf ein individuelles Fondskonto. Mhm. Aber da haben leider die Grünen und die SPD nicht mitgespielt. Und als Kompromiss ist dann dieses Generationenkapital rausgekommen. Wir sind der Meinung, es wird nicht mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein sein. Aber immerhin, es ist ein bisschen Kapitaldeckung in der gesetzlichen Rente. Und das begrüßen wir natürlich schon.
Was wäre denn so viel besser gewesen, wenn wir das schwedische Modell bekommen würden?
Zum Ersten, es wäre perpetuiert worden. Es wäre sozusagen verstetigt worden, weil ein regelmäßiger Beitrag jedes einzelnen Arbeitnehmers in dieses Fonddepot geflossen wäre. Jetzt kommt aus dem Bundeshaushalt, also letzten Endes finanziert über Staatsanleihen, jedes Jahr 12 oder 15 oder wie viele Milliarden auch immer. Es kommt nicht vom Bürger, es kommt vom Staat. Der Bürger hat damit nichts zu tun. Es ist irgendein Sondertopf, der für die gesetzliche Rente irgendwann eingesetzt werden soll, um diese zu stabilisieren. Aber wenn es so wie in Schweden Monat für Monat aus den Rentenbeiträgen der Arbeitnehmer fließen würde in ein individuelles Konto, dann wäre das langfristig eine wesentlich stärkere und vor allem auch, es wären größere Summen, die dabei herauskämen.
Und jetzt soll das ja auch noch vom Kenfo gemanagt werden. Ist das für Sie okay oder gerne was anderes?
Ja, mit dem Kenfo, das liegt eigentlich nahe, dass der Kenfo das macht. Ob der jetzt die 24 Milliarden alleine managt oder jetzt noch zusätzlich das Generationenkapital, das ergibt schon Sinn. Also das ist eine naheliegende Übertragung weiterer Aufgaben an den Kenfo.
Jetzt hat Herr Lindner dann auch gesagt, er setzt so ein bisschen auf einen Lerneffekt bei der Bevölkerung. Die sehen dann, oh, Aktienanlagen können ja doch ganz gut funktionieren. Sind Sie auch so voller Hoffnung, dass das mal was wird mit den Deutschen und der Aktie?
Also ich bin immer hoffnungsvoll, dass es irgendwann etwas wird mit den Deutschen und der Aktie. Also es wäre den Deutschen auf alle Fälle zu wünschen. Ich glaube aber nicht, dass das Generationenkapital dazu etwas beitragen wird. Denn wie gesagt, anders als bei der ursprünglich geplanten Aktienrente nach dem schwedischen Modell, gibt es keinen individuellen Bezug zwischen den Leuten und diesen Anlagen. Sondern das ist wie der Kenfo, das ist staatliches Geld, das vom Staat verwaltet wird, da ist nicht mein Geld drin. Mhm. Vielleicht mein Geld irgendwo als Bürger und Steuerzahler, aber eben nicht unmittelbar. Also der Bezug zum einzelnen Individuum wird durch dieses Generationenkapital nicht hergestellt. Und deswegen glaube ich nicht, dass das für die Aktienkultur in Deutschland etwas bringen wird.
Aber vielleicht schafft das Generationenkapital das im Gegensatz zum Kenfo auch mal in die Schlagzeile. Und dann wird einmal im Jahr zumindest gesagt, hey, da ist was gekommen.
Ja, wäre ja ganz schön, wenn dann auch die Performance stimmt. Das wäre alles sehr zu begrüßen. Und wie gesagt, ich finde das Generationenkapital ja gut, also es ist ja der richtige Schritt, aber es hätte eigentlich noch besser laufen können, wenn sich die Grünen und die SPD nicht dagegen gesträubt hätten.
Okay, dann würde ich das jetzt erstmal so mitnehmen und zum nächsten großen Umbruch kommen, der ja hoffentlich mal kommt, die Reform der Altersvorsorge. Kurze Standortbestimmung, wo sind wir denn da jetzt zurzeit?
Ja, das sagte ja Christian Lindner ebenfalls, dass das noch in diesem Jahr vorangetrieben wird. Und da das Generationenkapital unserer Meinung nach eben nur ein Tropfen auf dem heißen Stein ist, ist es umso wichtiger, dass jetzt in der betrieblichen und vor allem in der privaten Altersvorsorge etwas passiert. Denn das Generationenkapital wird unser Rentenproblem nicht lösen können.
Glauben Sie das denn, Herrn Lindner, dass das dieses Jahr noch was wird?
Ja. Glaube ich, das BMF arbeitet schon seit Mitte letzten Jahres an einem Gesetzentwurf. Sie wissen ja, dass in der ersten Jahreshälfte die Fokusgruppe getagt hat. Die kam zur Jahresmitte mit einem Bericht heraus. Und nach diesem Bericht hat sich das Finanzministerium an die Arbeit gemacht und schreibt an einem Entwurf. Das dauert. Ich habe Verständnis. Ich kann es natürlich auf der einen Seite nicht abwarten und es dauert alles viel zu lange. Ich verstehe natürlich, dass das eine riesige Aufgabe ist, ein solches Altersvorsorgegesetz zu schreiben. Und deswegen hoffe ich, dass es so bis zur Sommerpause noch einen Entwurf geben wird. So viel Zeit muss man dem BMF, glaube ich, lassen. Und die Bestätigung von Christian Lindner, dass der kommen wird, beruhigt mich schon.
Okay. Kann man da als Interessenverband eigentlich jetzt noch irgendwas machen oder ist der Würfel gefallen?
Wenig. Im Moment werden wir punktuell gefragt zu einzelnen Bereichen, wo das BMF einfach Sachwissen abfragen möchte.
Zum Beispiel? Aber
Fonds werden ja künftig förderfähig sein, genauso wie Lebensversicherungen. Es wird ja, so steht es zumindest im Fokusgruppenbericht, und ich hoffe, dass sich der Entwurf danach richtet, keine Garantie erforderlich sein, es wird keine Leibrente erforderlich sein, es sollen also Fonds geben. Und da liegt zum Beispiel eine Frage, die in der Luft liegt, soll es denn jeder Fonds sein?
Ach so.
Oder sollten wir das Fondsuniversum nicht einschränken? Und bei solchen technischen Fragen kommt dann das BMF schon mal auf uns zu und beratschlagt sich mit uns, aber mehr auch nicht. Also von Einflussnahme möchte ich da eigentlich gar nicht sprechen.
Was sagen Sie denn? Sollte man das Fondsuniversum einschränken?
Ja, das würde ich schon verstehen. Es gibt so viele Tausende von Fonds und es gibt Fondsstrategien, die sich vielleicht nicht unbedingt eignen für solche Altersvorsorgeprodukte. Deswegen kann ich den Antritt des Finanzministeriums da schon nachvollziehen.
Eine ganz bestimmte Branche, die Versicherungsbranche, hat ja so ein bisschen ein Problem damit, dass die Leibrente abgeschafft wird.
Klar. Das ist ihr Alleinstellungsmerkmal. Die Versicherungsbranche hat als Alleinstellungsmerkmal diese Leibrente. Und deswegen möchte sie das verpflichtend machen. Sie möchte, dass jeder andere das auch leisten muss. Unsere Position ist, wenn der Kunde eine Leibrente möchte, soll er eine kaufen dürfen. Wir sind für Wahlfreiheit. Die Versicherungswirtschaft ist leider etwas anderer Meinung. Sie möchte einen Zwang für eine Leibrente einführen. Und das würde halt bedeuten, dass Wettbewerber von Lebensversicherungen durch das Gesetz aus dem Markt gedrängt werden würden.
Jetzt möchte ich ein bisschen Verständnis äußern. Die Versicherungsbranche möchte einfach vorbeugen, dass das Geld plötzlich mit 85 Jahren oder 90 Jahren alle ist.
Ja.
Ja.
Sagt sie. Also, aber da müssen wir uns doch nochmal überlegen, wie denn die wahren Verhältnisse aussehen. Also diese ständigen Übertreibungen über die steigende Lebenserwartung, die werden ja statistisch überhaupt nicht mehr unterstützt. Also von wegen steigende Lebenserwartungen in den letzten Jahren, da hat die Dynamik schon erheblich nachgelassen. Und wie alt sollen die Leute denn werden? Also wenn man mit Sterbetafeln arbeitet, nach denen jeder über 103 oder was wird oder noch mehr, dann kann man natürlich Angst schüren und sagen, ja, dann leben die ja noch 20 Jahre. Und wovon leben die? Und dann muss man sich mal die ganz entscheidende Frage stellen. Ist die private Altersvorsorge die einzige Vorsorgeform, die die Menschen haben? Ist sie nicht?
Sondern?
Ja, die Hauptsäule ist ja immer noch die gesetzliche Rente.
Ja, noch.
Ja, Sie gehen davon aus, dass die gesetzliche Rente irgendwann verschwindet und wir nur noch auf der privaten Altersvorsorge beruhen. Also das hoffe ja noch nicht mal ich. Also ich bin zwar Branchenvertreter, aber ich bin schon der Meinung, dass die Hauptstütze die gesetzliche Rente sein muss. Mhm. Und die private Altersvorsorge ist ein Zusatzeinkommen zum Erhalt des Lebensstandards, um im Alter nicht allzu große Abstriche in seinem Lebensstandard machen zu müssen. Die Versicherungswirtschaft neigt dazu, die private Altersvorsorge als die einzige existenzielle Säule darzustellen und daraus natürlich eine Verpflichtung für eine Leibrente ableiten zu können. Das ist aber nicht richtig. Wir haben immer noch die gesetzliche Rente. Wir haben ferner auch noch weitere Alterseinkünfte. Viele Leute haben eine Eigentumswohnung und ich weiß nicht was. Und deswegen ist es natürlich überhaupt nicht zielführend, die hohen Kosten für eine Leibrente vorzuschreiben, die ja am Ende nur die Rendite mindern. Und wie gesagt, es wird eben doch nicht jeder 103.
Sie setzen so ein bisschen auf den Mischeffekt sozusagen.
Selbstverständlich. Und auf die wahre Natur der privaten Altersvorsorge als Zusatzelement. Denn die Basis ist die gesetzliche Rente. Und wenn ich das noch anfügen darf, Herr Harms.
Aber gerne.
Als Zusatzelement, das nur dann geeignet ist, etwas zur Wahrung des Lebensstandards beizutragen, wenn die Performance, wenn die Rendite hoch ist. Und deswegen sind hohe Kosten, die zum Beispiel durch Leibrenten entstehen, kontraproduktiv.
Die sind aber bei jeder Geldanlage kontraproduktiv. Ja. Okay.
Ja, Kosten natürlich grundsätzlich zu Lasten der Rendite. Aber wie wir jetzt ja nach 20, 22 Jahren Riester sehen und jetzt viele Fondssparer eine Leibrente abschließen müssen, so steht's ja im Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz für Riester, sind die Kosten schon sehr hoch. Bis zu 30% kostet eine Leibrente, 30% des bis dato angesparten Kapitals. Das ist schon gewaltig.
Dann hätte ich ganz gerne nochmal von Ihnen als BVI nochmal so ein ganz großes Bild. Also jetzt komme ich nochmal zurück zum Rentenpaket, zu Aussagen von Herrn Heil und so weiter. Wie würde denn ein wirklich demografiesicheres Konzept der Altersvorsorge aussehen?
Also unserer Meinung nach ist die erste und wichtigste Säule, nämlich die gesetzliche Rente, immer noch die Basis.
Okay.
Das heißt, die gesetzliche Rente muss stabilisiert werden. Das ist natürlich das größte Problem und das wird uns wahrscheinlich aufgrund der Dimension des Problems auch nicht gelingen. Weshalb ja jetzt die betriebliche und die private so wichtig werden. Sozusagen als Kompensation für ein System, das eigentlich nicht mehr nicht so zu retten ist, wie wir es gewohnt waren. Also die Abstriche sind groß. Sie haben drei Stellschrauben in der gesetzlichen Rente. Das eine ist der Rentenbeitrag, das andere ist das Rentenniveau und das dritte ist das Renteneintrittsalter. Beim Rentenniveau hat jetzt Heil gerade verkündet, dass es auf die nächsten Jahre stabilisiert wird. Wenn also an dieser Stellschraube nicht mehr zu drehen ist, wird halt an den anderen beiden umso mehr gedreht werden müssen. Und eine Konsequenz wird sein, dass die Rentenbeiträge steigen. Das heißt, man hat weniger Netto vom Brutto.
Ja.
Ganz einfach. Das werden die Arbeitnehmer alle spüren. Die Arbeitgeber werden es spüren. Die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Deutschlands wird leiden. Und irgendwann wird man halt nicht mehr die Diskussion um eine Erhöhung des Renteneintrittsalters verhindern können. Also das ist die zweite Stellschraube, an der wird sich da was tun. Das kann man alles ausrechnen, um wie die demografische Entwicklung auf den Rentenbeitrag und auf das Rentenniveau sich auswirkt. Und die Lücke wird immer größer. Wir reden da über Hunderte von Milliarden. So, die müssen jetzt irgendwie ausgeglichen werden. Und das geht nicht ohne betriebliche und ohne private Altersvorsorge. Und um diesen Ausgleich eben herzustellen, brauchen wir eine renditestarke private Altersvorsorge. Und nicht wieder irgendetwas mit lebenslangen Renten und Angstmacherei vor staatlichen Transferleistungen. Das ist überhaupt nicht zielführend in diesem Kontext. Also da, um Ihre Frage noch ausführlicher zu beantworten, Herr Harms, da gibt es im Ausland ein paar ganz gute Modelle. Die sind wahrscheinlich auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Aber wenn ich mir anschaue, wie erfolgreich 401k in den USA läuft, wie gerne es angenommen wird von den Arbeitgebern. Die Arbeitgeber machen 401k gerne, weil sie damit Arbeitnehmer binden können. Das ist ein, neben dem Einkommen, die zweite Säule, um Arbeitnehmer an sich zu binden. Bei der Rekrutierung ganz wichtig. Jeder fragt, wie hoch ist Ihr Zuschuss in meinen 401k-Sparplan? Das ist von Arbeitnehmern gewünscht, von Arbeitgebern gewünscht und da kommen auch erhebliche Summen zusammen, die in den USA aufgrund des schwachen gesetzlichen Rentensystems ja auch zusammenkommen müssen. Aber genau das ist ja die Herausforderung, die wir ja auch haben. Wir haben ein schwächelndes gesetzliches System. Das ist aufgrund der Demografie so nicht mehr bestandsfähig. Also ich hoffe, wir kriegen es so gut wie möglich hin, dass noch immer eine starke gesetzliche Rente vorhanden ist. Aber die Demografie macht einen nicht allzu optimistisch. Wahrscheinlich wird der Steuerzuschuss immer weiter wachsen müssen. Im Moment fließen ja schon 110 Milliarden Euro jedes Jahr aus dem Bundeshaushalt in die gesetzliche Rente. Tendenz weiter steigend. Also wir brauchen diese gesetzliche Rente, aber die Demografie läuft eben in die andere Richtung. In den USA ist die gesetzliche Rente schon traditionell schwach und deswegen ist eben 401k so wichtig und dort funktioniert das. Und auch in Schweden, wo die staatliche Rente durch Kapitaldeckung unterstützt wird, also durch das Investieren in den Kapitalmarkt über Fonds, hat sich das Modell sehr, sehr gut bewährt. Also es gibt schon Modelle, die darauf achten, die Renditestärke des Kapitalmarkts zu nutzen, um die gesetzliche Rente zu stärken, beziehungsweise eine niedrige gesetzliche Rente wie in den USA auszugleichen.
Bei 401k sehe ich bloß wieder die Vorbehalte gegenüber Aktienfonds.
Ja, die sind in Deutschland natürlich riesig. Also es gibt in der deutschen Politik nach wie vor sehr, sehr viele Leute, die Vorbehalte haben.
In der Bevölkerung auch.
In der Bevölkerung auch, aber es ist schlimmer, dass die Vorbehalte in der Politik bestehen. Also mal auch jetzt wieder diese Sprüche mit Zocken mit der Rente und so, das ist natürlich alles ziemlich inkompetent. Da muss man schon ein bisschen zucken, wenn man so etwas hört. In der Fokusgruppe war das ganz und gar nicht die Meinung. Es gab keine einzige Stimme in der Fokusgruppe, die Vorbehalte gegen Aktien hatte und gegen Kapitalmarktfinanzierung, Kapitaldeckung überhaupt nicht. Also da sieht man schon, dass die Experten, die dort versammelt waren, viel, viel weiter waren, als doch noch immer einige in Berlin und überhaupt in der deutschen Politik.
Da staune ich jetzt ein bisschen, sogar die Verbraucherschützer, ja?
Nein, ganz im Gegenteil. Die Verbraucherschützer sagen ja schon seit Jahren, dass man die Chancen von Aktien nicht liegen lassen darf. Mit den Verbraucherschützern streiten wir uns nur, ob in private Produkte oder in ein Staatsprodukt investiert werden soll.
Ja.
Die Verbraucherschützer wollen den Vertrieb beipassen. Die sagen, die Berater sind überflüssig und kosten nur Geld. Wenn das der Staat direkt macht, ist es billiger und die Rendite höher. Und das brauchen wir ja schließlich.
Ja, Sie sehen das anders, ich weiß.
Ich sehe das völlig anders, ja. Ich bin der Meinung, dass ein Staatsfonds in der dritten Säule, also in einem privaten Markt, mit Marktwirtschaft nichts zu tun hat, sondern mit Staatswirtschaft. Mit der Logik könnten Sie auch das Staatshandy und das Staats-E-Auto anbieten, weil man sagen kann, also Tesla ist zu teuer, Apple ist zu teuer, wo kommen wir denn da hin? Jeder hat einen Anspruch auf Mobilität, jeder hat einen Anspruch auf Kommunikation, da muss der Staat jetzt ran.
Stimmt.
Das ist genau die Logik. Da gibt es der Staat macht alles. Und der Staat hat keine Personalkosten, das zahlt ja alles der Steuerzahler. Er hat keine Marketingkosten, er hat keine Vertriebskosten, er kann unschlagbar günstig produzieren. Und die Leute glauben, dass der Staat, wenn also die Börse mal in die falsche Richtung läuft, das Ganze schon ausgleichen wird.
Und ich glaube, das ist ein bisschen mit drin, ne?
Ja, natürlich. Ja. Also Sie können jemanden nicht in einen Fonds zwingen. Also die Vorstellung von den Grünen und den Verbraucherschützern ist ja ein Zwang. Und anschließend, wenn die Börse crasht und die Bild-Zeitung schreibt, -40%, unsere Rente ist verpulvert, dann können sie dem Druck doch nicht entgehen, der dann entsteht, da irgendetwas zu machen. Und ein solches Vertrauen kann man natürlich nur gegenüber dem Staat aufbringen und das ist ja zum Teil sogar berechtigt, leider. Gegenüber der Privatwirtschaft können sie das nicht. Und deswegen ist es am Ende kein Wettbewerb, was da rauskommt, sondern es ist Staatswirtschaft. Und da haben wir natürlich ein Problem damit. Allerdings haben wir überhaupt kein Problem mit dem Ansatz, in Aktien zu investieren. Das finden wir schon völlig richtig.
Das kann ich mir gut vorstellen, Herr Richter. Dann haben Sie vielen Dank für die Auskünfte. Dann hoffen wir mal das Beste, dass das Gesetz dieses Jahr noch kommt. und schauen in die Zukunft. Vielen Dank, Herr Richter.
Danke Ihnen.
Die News der Woche. Die Finanzaufsichtsbehörde BaFin hat mehrere Versicherer wegen ihrer hohen Effektivkosten auf dem Radar. Darunter auch die Generali. Der Versicherer reagiert nun und will den 700.000 betroffenen Fondspolicen-Inhabern nachträglich Geld gutschreiben. Wie Stefan Lehmann, Deutschlandchef der Generali, im Gespräch mit dem Handelsblatt angibt, soll das Fondsvermögen der Versicherten im Neugeschäft um 0,7% pro Jahr angehoben werden. Das gilt auch für Verträge, die ab 2021 abgeschlossen wurden. Dieser Schritt senke die Effektivkosten, wie von der BaFin gefordert, so Lehmann. Den Versicherer werde das einen niedrigen einstelligen Millionenbetrag pro Jahr kosten, so der Generali Deutschlandchef weiter. Bei den Vertriebskosten soll dagegen alles beim Alten bleiben. Wir werden die Provisionen nicht senken, betonte Lehmann. Das EU-Parlament hat diese Woche ein europäisches Gesetz zum Umgang mit künstlicher Intelligenz, kurz KI, durchgewunken. Der sogenannte AI Act hat dabei auch Auswirkungen auf die Versicherer. Und der Versicherungsverband GdV ist nicht begeistert. Aber von vorn. Kern des frisch verabschiedeten AI Act ist die Einstufung der künstlichen Intelligenz in Risikostufen. Je riskanter eine Anwendung ist, desto strenger sind die Regeln. Der Versicherungsverband GdV hat sich zum AI Act geäußert und befürwortet ganz grundsätzlich verbindliche Regeln für den Einsatz von KI. Die Einigung auf für alle verbindliche Regeln für den Einsatz von künstlicher Intelligenz ist gut, sagt GdV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen. Auch für den Versicherungssektor sei KI der nächste große Entwicklungsschub. Jetzt kommt das Aber. Die Versicherer üben Kritik an der Zuordnung von bestimmten KI-Systemen bei Lebens- und Krankenversicherungen zum besonders stark regulierten Hochrisikobereich. Konkret geht es dabei um Systeme, mit denen die Risiken von Einzelpersonen bewertet oder Preise gestaltet werden. In diesen Bereichen werden der Branche neue Verpflichtungen aufgelegt, obwohl das Schutzniveau durch bestehende Vorschriften schon enorm hoch ist, so Asmussen. Hier hätten wir uns von der EU mehr Weitblick gewünscht, so der GdV-Hauptgeschäftsführer weiter. Ein Gebäudeversicherer ist nach der Flut im Ahrtal zur Zahlung von Wohnmobilmietkosten verknackt worden. Was war geschehen? Das Wohnhaus einer Familie ist nach der verheerenden Flut im Ahrtal stark beschädigt. Also mietet sie ein Wohnmobil an, um vorübergehend darin zu wohnen, bis das eigene Haus saniert ist. Die Kosten dafür in Höhe von 86.400 Euro, also 240 Euro pro Tag, fordert sie von ihrem Wohngebäudeversicherer ein. Denn in den Versicherungsbedingungen ist geregelt, dass der Versicherer die Kosten für Hotel oder ähnliche Unterbringung ohne Nebenkosten erstattet, wenn, O-Ton, die ansonsten ständig bewohnte Wohnung unbewohnbar wurde und dem Versicherungsnehmer auch die Beschränkung auf einen bewohnbaren Teil nicht zumutbar ist. Trotzdem möchte der Versicherer nicht zahlen. Bei der Anmietung eines Wohnmobils stehe die Reisemöglichkeit im Vordergrund. Und es sei auch nicht nachgewiesen, dass das Haus nicht genutzt werden konnte. Das Oberlandesgericht Köln erteilte diesen Argumenten des Versicherers nun eine Absage. Die Richter führten aus, dass auch bei einem Wohnmobil im Vordergrund stehe, dass wechselnde Gäste darin für eine befristete Zeit wohnen, sei es zu Arbeitsaufenthalten oder zu touristischen Zwecken. Dass man mit einem Wohnmobil auch reisen könne, sei für die Auslegung der Versicherungsbedingungen unerheblich. Nach Ansicht des OLG war es nicht zumutbar, in dem zwischenzeitlich von Schimmel befallenen Haus mit einem einjährigen Kind zu wohnen, in dem zeitweise auch kein Strom und Wasser vorhanden war. Die Partei Die Grünen will die Marktmacht von Influencern einschränken. Vor allem Influencer für Finanzprodukte, sogenannte Finfluencer, soll es nicht mehr geben dürfen. Influencer-Marketing muss strenger reguliert werden, heißt es in einem Papier der Bundestagsfraktion an die EU-Kommission, aus dem das Handelsblatt zitiert. Den Grünen gehe es in dem 10-Punkte langen Schreiben darum, Verbraucher vor unseriösen Praktiken im Internet zu schützen. Influencer sollen demnach für bestimmte Produkte nicht mehr werben dürfen. Beispiele sind medizinische, aber auch die erwähnten Finanzprodukte. Ebenso soll es Werbeverbote für Glücksspiel und ungesunde Lebensmittel geben. Die Finanzaufsicht BaFin hat den Markt der Finfluencer bereits auf den Schirm. So warnt sie beispielsweise vor Anlagetipps in den sozialen Medien und gibt ihrerseits Tipps zum Vorbeugen.
Und das war es auch schon mit dieser Podcast-Folge. Abonnieren Sie die Woche doch gleich auf einer der gängigen Plattformen und hinterlassen Sie dort auch gerne eine Bewertung.
Dann hören wir uns auch garantiert am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt, wie immer, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.